Vor einigen Wochen hat einmal der Simon und eine Woche drauf oder 2 Wochen später über das Thema Jüngerschaft geredet. Wieder einmal mehr. Ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt, das mich persönlich immer wieder sehr stark beschäftigt. Und ich stelle fest, jetzt bin ich wieder in die Evangelien drin, im Lukas-Evangelium, und ich stelle fest, dass ich immer wieder falsche Vorstellungen von Jüngerschaft entdecke in meinem Leben. Falsche Vorstellungen. Erster Punkt. Eine falsche Vorstellung ist, dass Nachfolge sehr schwer ist, mühsam ist, ja, unmöglich ist. Weil Jesus sagt ja, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Diese und viele andere Aussagen, die Jesus gemacht hat, die können einem Angst machen. Da fühlt man sich so richtig unfähig und denkt sich, ja, was soll das? Das geht ja nicht. Was meint Jesus mit diesen Worten? Was könnte er meinen? Das sind ja immer so unsere Predigten, Erklärungsversuche. Wir sind so klein und wir versuchen das zu verstehen. Genauso ist es ja bei Corona auch. Man versteht es nicht ganz. Was meint Jesus damit? Dass wir die Menschen ablehnen sollen? In der alten Übersetzung heißt es, wenn er sein eigenes Leben hasst und seine Familie hasst und alles hasst. Das ist heute nicht mehr so drin. Aber was meint Jesus damit? Dass wir die Menschen ablehnen sollen. Dass wir keinen Besitz, dass wir kein Auto haben sollen, keine Wohnung mit Fernseher und Waschmaschine. Meint Jesus das damit? Nein, überhaupt nicht. Aber dass wir unser Herz nicht an diese Dinge hängen sollen. Das ist das Problem. Das passiert viel, viel schneller, als uns lieb ist. Darum sagt Jesus ja oft da, seid wachsam. Seid wachsam. Wir dürfen sehr wohl alles genießen. Das lesen wir in der ganzen Bibel, im Alten und Neuen Testament, dass Gott wirklich großzügig gibt. Wir dürfen alles genießen und uns an allen Gaben Gottes erfreuen. Unbedingt. Aber wir sollten im Leben ganz andere Prioritäten haben als diese materiellen Dinge, die uns gegeben sind, dass wir uns daran freuen und sie genießen. Aber die Priorität ist eine andere. Oder die Prioritäten. Jesus will der Einzige sein in deinem Leben. Der Einzige, dein Gott, dein Herr und dein König, der ohne Konkurrenz ist, den du über alles liebst und dem du alles gibst und dem du gerne gehorchst. Es geht hier um die oberste, höchste, absolute Priorität. Es geht nicht darum, dass wir unsere Eltern nicht lieben sollen und für sie sorgen sollen und die Menschen nicht lieben sollen. Das ist das Evangelium. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Logisch sollen wir die Menschen lieben und wie. Aber da geht es einfach um die höchste Priorität. Wer steht da oben auf der Prioritätenliste? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft. Das ist das höchste Gebot, hat Jesus immer wieder gesagt. 5. Mose 6, Vers 5. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Gott sehnt sich nach Menschen. Gott sucht Tag und Nacht nach Menschen, die ihn über alles lieben, die ihn bewundern, die ihn anbeten, die ihm gehorchen. Das sucht Gott. Jeder Schluck frischen Wassers, jeder wunderschöne Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Mondaufgang, der Duft einer Blume oder das Lachen eines Kindes, der Glanz einer Schneeflocke und noch so vieles, vieles mehr sind Zeichen des Werbens und der Liebe Gottes. Zeichen des Werbens um dein Herz. Wem gehört dein Herz, fragt dich Gott. Gehört es mir? Gehört es Jesus? Das ist die Frage, um das geht es, denke ich mir, in meiner Schwachheit. Was tut Gott nicht alles für mich? Was hat er nicht alles für mich getan? Er verzeiht mir alle meine Schulden durch den schrecklichen Tod seines Sohnes am Kreuz. Und im Abendmahl erinnern wir uns an das. Wir erinnern uns an das, was Jesus für uns getan hat. Gott versorgt mich, er bewahrt mich, er heilt mich, er führt mich, er ernährt und stillt meinen Durst, er gibt mir tiefen Frieden, er rettet mich aus Schwermut, aus Hoffnungslosigkeit, aus Versagen, aus Leiden und Krankheit. Und ich darf euch sagen, ich habe mein Leben an ihn verloren. Ich habe mein Leben an Jesus verloren. Ich bin rettungslos, hoffnungslos in ihn verliebt, in sein Wort. Ich habe so oft die Evangelien gelesen, es ist unglaublich, dass es einem immer wieder so berührt. Und du Dinge entdeckst, ich werde euch etwas zeigen, das mir nie aufgefallen ist, das ganz besonders zu mir gesprochen hat in diesen Tagen. Ich habe mein Leben an Jesus verloren und das wahre, volle Leben, das wirklich wahre Leben bei ihm gefunden. Ich kann bezeugen, dass Jesus mich und meine Familie königlich über viele, viele Jahre versorgt hat, uns bewahrt hat, uns gesegnet hat, wenn wir an schwere Krankheitszeiten denken. Diesen König über alles zu lieben und ihm zu dienen, ist das Größte und Beste, was uns passieren kann. Auch wenn es manchmal schwer und manchmal auch unmöglich erscheint. Das wollen wir nicht leugnen. Es ist manchmal ganz schön schwer, Jesus nachzufolgen. Aber mit Jesus ist es möglich. Er selbst nämlich macht dich zu einem Jünger. Er selbst macht uns zu Jüngern. Weil Jesus es möglich macht. Zweiter Punkt. Jesus selbst macht Nachfolge möglich, weil er vorangeht. Er geht voran. Nachfolge heißt, ich gehe jemandem hinterher. Jetzt könntest du das Bild einziehen. Danke, super. Nachfolge heißt, ich gehe jemandem hinterher. Ich gehe in seinen Fußstapfen. Er geht voraus. Er macht die erste Spur. Die erste Spur im Neuschnee. Wie man es hier sieht auf diesem Bild von der Gampenalm in Ulten drin. Die erste Spur ist die schwierigste, weil man einsinkt. Man kann auch mit Schneeschuhen oder mit Skien, sinkt man einfach ein, 20 cm. Und wer der die erste Spur macht, der macht richtig harte Arbeit. Für den Nächsten, der nachkommt, ist es schon viel, viel, viel einfacher. Darum gehe ich meistens voraus und meine Frau nach, weil es einfacher ist, weil ich versuche, ein Gentleman zu sein. Aber die erste Spur ist die schwierigste, die mühsamste. Für den Nachfolger ist es schon viel einfacher. Er geht in den Spuren des Führers. Der Führer kennt den Weg. Gehst du in seinen Spuren, kannst du dich nicht verirren. Auch wenn du den Führer manchmal im Nebel nicht mehr siehst oder eben in den Alltag sagen, aber geh in seinen Spuren. Kannst du nicht fehlgehen. Regen und Wind, Gegenwind, trifft zuerst, der vorangeht, trifft zuerst den Führer und erst nachher dich. Du kannst dich sogar ein bisschen hinter ihm verstecken, hinter dem Führer. Wenn du gut aufschließt, dann trifft ihn der Wind und du gehst im Windschatten. Es gibt kein Leiden und keinen Schmerz oder Schwierigkeiten, die nicht zuerst Jesus treffen, die er nicht durchgemacht hätte. Er hat alles durchgemacht. Alles, was du durchmachen musst, hat er vorher schon durchgemacht und durchgelitten, weil er vorausgeht. Er geht voraus, wir gehen ihm hinterher. Wenn das nicht eine Ermutigung ist und auch eine Erleichterung für uns als Nachfolger, Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Gibt es irgendein altes Lied? Das ist gut. Er geht voran, wir gehen hinterher. Erleichterung in der Nachfolge. Dritter Punkt. Meine Last ist leicht. Matthäus 11, 28 bis 30. Wir reden ja immer davon, wie schwer es ist, das Kreuz zu tragen. Boah, das schwere, schwere Kreuz. Du hast ein schweres Kreuz zu tragen, so hört man oft, ja. Aber hier steht, meine Last ist leicht. Und das habe ich, wenn ich das durchgelesen habe im Matthäus-Evangelium, habe ich das automatisch noch, oder wie wenn Jesus geredet hätte, jetzt denk mal ans Kreuz. Denk mal ans Kreuz, ist es wirklich so schwer? Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Einen demütigen Gott. Auf jeden Fall auf dieser Erde. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wow. Denn mein Joch drückt nicht. Und meine Last ist leicht. Meine Last ist leicht. Wie war es das mit der Jüngerschaft? Das ist ja brutal zart, das schafft ja niemand, das kannst du vergessen. Und jetzt sagt Jesus, meine Last ist leicht, ich will euch Ruhe geben, Frieden geben, die Lasten abnehmen. Was denkst du, wie schwer dein Kreuz ist, das du jetzt in diesem Moment zu tragen hast? Du brichst fast zusammen vielleicht unter einer unglaublichen Last. Komm zu Jesus, lege deine Sorgen nieder, lege deine Lasten nieder. Jedes schwere Kreuz, auch das schwerste Kreuz, wird leichter durch Gottes Mittragen, Gottes Hilfe und Gottes Kraft. Ich kann alles durch den, der mich stark macht, sagt Paulus in Philipper 4, Vers 13. Jesus spricht hier von einem Joch. Wer weiß, was ein Joch bedeutet, was die Bedeutung des Wortes Joch? Er hat ein schweres Joch zu tragen. Ja. Da auf diesem Bild sehen wir perfekt, was ein Joch ist. Ein Joch ist einfach ein Holzbalken, wo man mit zwei Einschnitten oder wo man das man über den Hals der Ochsen legt. Mit zwei Stricken, die man über den Ochs legt und dass sie beide zusammen bleiben und zusammen pflügen zum Beispiel. Das Joch selber ist leicht, es soll die Ochsen nicht niederdrücken oder Pferde. Es soll sie einfach zusammenheben. Er hält zwei Ochsen in enger Verbindung, um zu pflügen. Sie geben sich gegenseitig Kraft. Sie teilen die Arbeitslast. Also man könnte sagen, links ist Jesus und rechts ist der Andy Wenger. Oder wer auch immer, du kannst seinen Namen einsehen. Aber das Joch ist nicht etwas Schweres. Mein Joch ist leicht. Lebe in einer Jochgemeinschaft mit Jesus. Stell dich unter dieses Joch. Schlüpf hinein in dieses Joch hinein. Mit Jesus zusammen. Und dann wird es viel, viel einfacher werden. Manchmal sieht man auch hintereinander, hat man früher oft gesehen, so große Gespanne mit 6 Ochsen. Oder auch Pferdekutschen mit 8 Pferden hintereinander, 4 Paare. Und die sind ganz schön auf Trab gekommen. Ja. Aber sie sind mit einem Joch verbunden, sonst würde der eine Pferd links gehen, das andere rechts. Die Ochsen würden auseinander gehen. Aber so sind sie zusammen. Und ich glaube, sie tun das auch gerne. Wenn man das richtig erzieht, glaube ich, dann geht es gut. Aber das ist mit dem Joch gemeint. Das Joch führt uns in eine enge Verbindung mit Jesus. Es ist freiwillig, wir können uns darunter stellen oder eben nicht. Es macht aber alles einfacher in der Nachfolge und alles Schwere hat bei ihm einen tiefen Sinn. Es hat einen Sinn. Und er geht mit uns durch, er geht uns voran und er geht neben uns und hinter uns. Mit Gottes Hilfe ist Nachfolge möglich. Und es gibt dir viel Freude. Es gibt dir eine tiefe Befriedigung und deinem Leben den wahren Sinn. Du wirst das Leben finden, wenn du bereit bist, mit Jesus unter das Joch zu gehen. Und er trägt mit, er geht mit. Er steht nicht daneben, ich bin Gott, das geht, ich bin König, ich bin der Herr. Jetzt schaut's mal da unten. Er stellt sich mit uns unter das Joch. Er wäscht uns die Füße. Haben wir vor einer Woche von Daniel gehört in dieser Predigt oder vor zwei Wochen. Er wäscht uns die Füße. Es heißt sogar, der treue Diener, der seinen Auftrag ausgefüllt hat, der Meister selbst wird ihn bedienen. Er sagt zu dir, setz dich an den Tisch und Jesus bedient uns. Und das ist auch mit Jochgemeinschaft gemeint und auch mit diesem Vorausgehen. Jesus verlangt niemals etwas von dir, was er nicht selber tut und getan hat. Ja? Mit Gottes Hilfe ist Nachfolge möglich und es gibt viel Freude, tiefe Befriedigung und deinem Leben den wahren Sinn. Was kann es Schöneres geben in diesem eitlen, vergänglichen Leben, als ein Nachfolger Jesu zu werden? Und vierter Punkt, Jüngerschaft soll nicht stressen. Lukas 10, das heißt, ist mir noch nie aufgefallen, was ich euch jetzt da weitergebe. Also Lukas, was habe ich gesagt? Lukas 10, die ersten sieben Verse. Die Aussendung der 72 Jünger. Danach suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und dann Vers 7. Wenn ihr in ein Haus geht, bleibt in diesem Haus. Esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Im Vers 2 steht, dass wir für Arbeiter beten sollen. Arbeiter ins Erntefeld. Und das sollten wir täglich von Herzen tun. Sende Arbeiter in dein Erntefeld. Gib uns Mitarbeiter. Lass Menschen zum Glauben kommen. Lass Leute aus dem Ausland von irgendwoher zu uns kommen. Wir brauchen Arbeiter. Je mehr Arbeiter sind, umso besser sind die Arbeiten auf verschiedene Schultern verteilt. Das bedeutet weniger Stress für uns. Aber zum Vers 7. Bleibt in diesem Haus. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Jesus schickt die Jünger in ein Dorf und sagt, wenn ihr aufgenommen werdet, wenn euch jemand aufnimmt, dann wünscht dem Haus Frieden. Und dann sagt er diese Aussage, bleibt in diesem Haus und zieht nicht in ein anderes. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass einige Jünger gesagt haben, aber Moment, da sind ja so viele Häuser und so viele Menschen. Wir können doch nicht einfach in diesem einen Haus bleiben. In die anderen Häuser müssen wir auch gehen. Und diese Menschen da hinten müssen wir auch evangelisieren. Und denen müssen wir auch helfen. Das ist Stress. Das ist total Stress. Ja? Was könnte das bedeuten? Bleib in dem einen Haus. Kümmere dich um wenige. Kümmere dich um eine interessierte Person. Um eine Person, die wirklich offen ist. Es hat keinen Sinn, dass du allen Leuten nachrennst, die vielleicht gar kein Interesse am Evangelium haben. Kümmere dich um eine Person. Lass dir das vom Herrn zeigen, um wen du dich kümmern sollst. Einer, der offen und interessiert ist am Reich Gottes. Wenn er zu einem Jünger wird, dann kann er Hunderte erreichen. Dann kann er so viele Leute erreichen. Und das, glaube ich, war auch hier in diesem Dorf so. Wenn sie in diesem einen Haus die Menschen erreicht haben und diese Menschen Christen geworden sind, dann konnten die Leute von diesem Haus, die Einheimische waren, die anderen viel, viel besser erreichen als die Jünger, die in Anführungszeichen Ausländer waren, beziehungsweise einen anderen Dialekt gesprochen haben vielleicht. Erkenne falsche Verantwortungen. Erkenne Aufgaben, die nicht für dich sind. Verstehe, dass es Nöte gibt, um die du dich nicht zu kümmern brauchst. Ohne schlechtes Gewissen. Wir haben uns, also ich habe ganz große Appelle. Hat viel mit Kultur, Erziehung, Gemeinde und weiß ich was für Hintergründe zu tun. Ich muss sie mir immer wieder abschneiden. Das könntest du doch auch noch tun. Da könntest du doch auch noch helfen. Und das Varuana zu dienen und so. Lass dir genau von Gott zeigen. Höre nicht zu viel auf Menschen. Wenn du spürst, dass Gott durch einen Menschen spricht, dann ist es logisch, dann hört man drauf. Erkenne deine Gaben, deine Aufgaben, die der Herr von dir will. Erkenne, was Gott von dir will. Bleib dir selbst treu. Tue nichts einfach nur, um irgendjemandem zu gefallen, einfach nur, damit es getan ist und fertig. Manchmal ist es nötig, leider, ja, aber bleib dir selber treu. Sei du selbst nach Gottes Plan und Wille. Werde ein Originaljünger nach dem Bilde deines Schöpfers. Jede Geige hat einen anderen Klang. Werde die Original Stradivari, die 50 Millionen Dollar kostet. Ja. Schau nicht auf die anderen, vergleiche dich nicht, sei nicht neidisch auf die Gaben der anderen, du hast so viele tolle Gaben bekommen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das versteht man vielleicht heute auch nicht mehr so ganz. Ich würde einfach sagen, Schuster, arbeite mit Schuhen. Arbeite mit Leder und nicht mit etwas anderem. Bleib bei dem, was Gott dir gegeben hat. Sei treu in dem Kleinen. Tue das, wozu Gott dich begabt und berufen hat. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das befreit. Dann wird Jüngerschaft wirklich möglich. Deine Gaben, deine Aufgaben, die niemand anders erledigen kann. Das ist gut. Machen wir es wie Jesus. Stressfreie Nachfolge. Obwohl so viele Menschen etwas von Jesus wollten, er wurde ständig bedrängt. Aber es gibt keine Situation, wo Jesus gestresst war. Er war vielleicht gestresst oder nervös, über den Unglauben hat er sich gewundert oder er war zornig, wenn die Leute ihn abgelehnt haben, wo er so viel Wunder getan hat. Aber er war nicht gestresst. Jesus war nie gestresst. Oh, ich bin so oft gestresst. Heute Morgen beim Hierherfahren, bevor wir weggekommen sein. Aber Jesus war nie gestresst. Das ist gewaltig. Auf dem Weg nach Jerusalem, wo er seine Mission, seine höchste Mission für uns zu sterben, aufzustehen, er hat sich aufhalten lassen. Nämlich von einem Blinden, der schreit einfach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich. Jesus blieb stehen. Er hat keinen Stress gehabt, das ist gewaltig. Das kann auch für uns ein Vorbild sein, dass wir uns nicht stressen lassen. Bleib in diesem Haus, zieh nicht in ein anderes. Deine Verantwortung, deine Aufgabe. Dem Herrn sollen wir gefallen und niemand anderen. Zusammenfassung. Gott heilt, hilft und beschützt uns gerne. Er tut uns jeden Tag so viel Gutes. Aber das ist viel zu wenig. Das ist viel zu wenig. Jesus möchte viel mehr tun als das. Gott möchte viel mehr sein als das, als Heiler und Nothelfer und Feuerwehrmann. Ja? Wo waren alle, die Geheilten, die Jesus geheilt hat, am Tage seiner Verurteilung und Kreuzigung? Er hat so vielen Menschen geholfen, wo waren die alle? Ich befürchte, dass nur wenige zu echten Nachfolgern, zu echten gehorsamen Jüngern geworden sind. Und um das geht es. Nicht um ein bisschen Lebensglück und ein bisschen Gesundheit. Es geht darum, dass wir ihn über alles lieben, dass er unsere höchste Priorität ist. Er will uns zu seinen Nachfolgern machen, die ihn über alles lieben, die ihm gerne gehorchen, die Jesus ähnlicher werden. Lassen wir uns von ihm verändern, dass wir würziges Salz werden und strahlendes Licht für eine hilflose, verlorene und hoffnungslose Welt. Er will durch uns, sehr oft auch ohne uns, auch das entspannt, ja, manchmal sehr oft ohne uns, will er Menschen helfen, hilft er Menschen, verändert, macht neu, Frieden und Hoffnung bringt er durch uns, aber wie gesagt, oft auch ohne uns. Das entspannt uns auch. Er hat uns eigentlich nicht nötig, obwohl er uns gerne gebraucht. Er selbst geht uns voran. Denken wir an die Spur im Schnee. Jesus geht uns voran. Wir gehen in seinen Fußstapfen, in enger Jochgemeinschaft mit ihm. Ja? Bei Jesus ist alles möglich. Auch Nachfolge ist möglich. Er kann auch dich gebrauchen. Auch du kannst zu einem Nachfolger werden. Er selbst gibt uns die Kraft, den Willen und Mut, ihm zu gehorchen. Paulus sagt in Philipper 2, Vers 13, Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, über euren guten Willen hinaus. Das macht richtig Mut. Das ist eine von den Bibelstellen, die man auswendig kennen sollte. Gott ist es, der auch das Wollen und Vollbringen bewirkt. Was für eine Ehre und Freude, diesem herrlichen, liebenden König nachfolgen zu dürfen. Ich möchte euch Mut machen, euch ihm ganz neu hinzugeben, gerade während der Zeit des Abendmahls. Mit seiner allmächtigen Hilfe ist Jüngerschaft möglich. Mission is possible. Mission is possible. Ist Jüngerschaft möglich und der ultimative Traumberuf. Das ist der ultimative Traumberuf. Es kann keinen schöneren Job geben, als Jünger zu werden. Mit einer unglaublichen Belohnung. Da wartet eine Belohnung auf uns. Im Himmel. Ja? Wow. Lasst uns beten. Jesus, ich will dir danken. Kann ich meine schwachen Worte gebrauchen? Es ist schwierig, das auszudrücken, was du uns aufs Herz legst, Herr. Du kannst es gebrauchen, du brauchst schwache Menschen wie mich, Herr. Und jeden von uns in seiner Schwachheit. Du bist der, der uns abstaubt, der neue Saiten aufspannt. Und sie stimmt, Herr. Und darauf spielt eine Himmelsmelodie, damit andere Menschen diese Himmelsmelodie hören und die erkennen und zum Glauben kommen. Ich will dir danken für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Treue, für deine Güte. Oh, ich will mit dir hingeben, auf dich vertrauen mit allem, was ich bin. Du bist so groß, du lässt dich nicht lumpen. Du hast den Samuel wohlbehalten nach Edelsburg gebracht, Tamara wieder zurückgebracht. Du hast Gesundheit gegeben, Kraft gegeben. Du hast Hilfe gegeben und uns ein lebendiges Zeugnis für die Menschen in dieser Welt. Herr, du kannst uns frei machen von falschen Vorstellungen, falschen Erwartungen, von Gesetzlichkeiten und unnötigen Druck und Angst und erhobenen Zeigefinger. Wehe dir, wenn du das nicht so, wo wir Angst kriegen, Herr, es soll nicht Angst machen. Du kannst uns befreien, du kannst uns Freude geben und uns heilen, uns Kraft geben, uns helfen in der Hingabe. Und Herr, wir wollen für die Menschen beten, für die Menschen um uns herum, für unsere Stadt, dass wir als Licht und Salz in dieser hoffnungslosen Welt einfach diese Freude bringen dürfen. Lass Menschen umkehren. Rufe du Menschen in deine Nachfolge und sende du Arbeiter in dein Erntefeld. Wir beten dir und wir preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.